wie das Wasser in den Pool kam. Ein Podcast zur Entstehung von Mackes neuem Album Pool. Folge 3. Zu Gast ist heute Falk Schacht.
Dieser Podcast wird übrigens präsentiert von Thomann, der Seite, auf der ich all meine Gitarrenständer monatlich bestelle, weil sie einer aus der Band geklaut hat.
Oder ich sie vergessen habe.
Ich freue mich, Falk Schacht begrüßen zu dürfen. Hi Falk.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Es ist überraschend und gleichzeitig schön.
Danke, dass du da bist. War für mich auch überraschend, so als ich mir so überlegt habe, mit wem will ich sprechen. War die ganze erste Idee, okay, ich spreche halt mit den Leuten, mit denen ich die Mucke gemacht habe, so, und klick mich dann so durch die Stages von den Liedern und zeig so, wie so dieser Pool befüllt wurde. Und dein Name ist da so ein bisschen rausgefallen, aber ich hatte voll Bock drauf, weil...
Beim nächsten Album ist rausgefallen, bin ich weil du Executive nicht am Album Producer.
Genau, also wenn du wieder mitproduzierst, dann wärst du normal auf dem Plan gewesen, aber deiner ist rausgefallen, weil zu dem Song, über den ich heute reden möchte, viel eher inhaltlich sprechen möchte und du, oder wir hatten so ein kurzes Gespräch im Rahmen eines Interviews und dass du mir gesagt hast, dass du dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast und ich dachte, das ist ganz gut und hier hast du mal einen Raum, wo du dich austoben kannst und preachen kannst. Da kommen wir gleich dazu. Und deswegen standst du überhaupt auf der Liste und ich freue mich voll, dass wir so ein bisschen auch so mein Gästeschema durch diesen Podcast sprengen. Love it. War es für dich überraschend, dass ich dich anfrage für den Podcast?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht genau wusste, was du inhaltlich alles in dem Podcast in dieser Reihe machst. Das hat mir dann die Kollegin, Mitarbeiterin von Chimperator erzählt. Und dann war natürlich klar, okay, es wird an dem Gespräch gelegen haben, was du und ich in dem Interview da kurz geführt haben. Also für diejenigen, die das jetzt noch nicht gehört haben, ich mache bei Enjoy eine Radiosendung mit DJ Matt und du, Mackes, warst zu Gast mit deinem Album. Und dann habe ich dich gefragt, ob du schon mal von Sensitivität gehört hast. Und dann warst du so ein, du hast gesagt so, nee, nicht so richtig, was ist das? Und dann habe ich dir gesagt, was, weil das Thema ist ein bisschen größer und komplexer, habe ich dir versucht in kurz darzulegen, um was es da so geht. Und dann hast du gesagt, geil, du hast einen Song darüber gemacht auf dem Album und ich hätte jetzt gerade den Pressetext dafür geschrieben. Und genau, das war halt...
Wird auch abgedruckt, so wie du es gesagt hast, ja.
Und ich muss zugeben, dass ich in den letzten 2 Jahren mich sehr stark mit dieser Thematik Sensitivität beschäftige. Und je mehr ich das tue, desto mehr fällt mir auf, und da schließt sich jetzt die Kurve, dass ich früher sehr viele Dinge schon getan habe, die ich heute auch tue. Nur heute weiß ich, warum ich sie tue. Damals ist es sozusagen unbewusst passiert, weil sensitive Menschen, wie soll ich das formulieren? Sie sind aufgrund der Sensorik ihrer Sensoren, sind sie gesteuert, aber eben nicht bewusst. Das kommt eben, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, plötzlich dazu. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich mich in den letzten 2 Jahren, dass ich sehr viel Menschen interviewe, die sensitiv sind. Und seitdem frage ich die das in der Radiosendung auch. Und wenn sie es wissen, unterhalten wir uns ein bisschen in der Sendung darüber. Wenn sie es nicht wissen, dann sage ich ihnen aber hinterher, ey, pass mal auf, ich lebe in der sehr starken Vermutung, dass du sehr stark sensitiv bist und deswegen setz dich doch mal mit dem Thema auseinander, weil das wird dir helfen, zu verstehen, warum dein Leben so ist, wie es ist und ehrlich gesagt vielmehr, warum die Leute so auf dich reagieren, wie sie es tun.
Ein Schritt zurück, ja. Als du angefangen hast, dazu zu forschen,
ja.
Wo kam die Motivation her? Also war das, weil du es bei dir selber beobachtet hast und dich besser verstehen wolltest und deswegen bist du auf das Thema gekommen?
Also konkret ist das so, dass ich in meinem gesamten Leben immer wieder jemand, und zwar nicht nur alleine, sondern eine Reihe von Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die auch sensitiv sind, die meinten dann, ey, unabhängig voneinander, ich komme mir vor wie ein Alien. Und das ist immer, wenn ich so ein Stichwort höre wie Alien, Außenseiter, Misfit, all diese Sachen, wo jemand nicht reinpasst, das triggert inzwischen bei mir automatisch den Punkt, ah, okay, es könnte sein, dass da Sensitivität vorhanden ist, weil das perfekt das beschreibt, was ich mal versucht habe, auf den Punkt zu bringen mit, wenn ich auf der Straße mit Leuten aus dem Viertel rede, dann bin ich für die wie ein Professor. Ich bin dieser Eierkopf und ich komme selber aus dem Kiez. Weißt, meine Mutter irgendwie, Single-Mutter, 2 Kinder, muss sie ernähren, 3 Jobs so. Und ich bin halt im Viertel groß geworden. Aber ich war da immer irgendwie dieser Typ, der es Street Smart oder so hättest du sowas irgendwie vielleicht auch genannt. Da war ich sozusagen der Professor und ich bin ja Schulabbrecher, ich habe ja nie studieren können und sowas. Mhm. Bin aber inzwischen in der Universität als Lehrbeauftragter und so oder für Vorträge. Und wenn ich da mit dem Professor rede, da merkte ich dann plötzlich, ey, für den bin ich Straße.
Bist du der Straßenjunge, ja.
Genau, und das ist sozusagen meine Beschreibung dieses Alientums, weil ich bin auf der Straße. Also man mag mich und das ist auch okay, ich bin da sozusagen akzeptiert, aber trotzdem bin ich immer irgendwie der, so ein bisschen der am Rand steht und in der Universität ist das genau dasselbe. Dieses zwischen den Stühlen sitzen so ein bisschen. Ich habe
andere Begriffe. Und du meinst, das haben nur, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, du meinst, dass das bei sensiblen Leuten eher ist, dass sie zwischen den Stühlen stehen, weil die nicht sich in eine Sache einklinken komplett?
Ja, also dieses Thema ist mir an einer anderen Stelle schon mal begegnet und zwar habe ich mich, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Martin, ich komme gerade nicht auf seinen Nachnamen. Er und ein Kollege, die schreiben seit ein paar Jahren Bücher über deutschen Gangsterrap, aber aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive. Und ich habe mich mal mit denen zu einem Interview getroffen und da habe ich auch das schon so beschrieben und dann haben die zu mir gesagt, ja, weißt du, es gibt in der Soziologie das Phänomen, dass es Menschen gibt, die nicht im Zentrum einer sozialen Blase stehen, sondern eher am Rande. Und die können die Blase, also die können auch wechseln in eine andere soziale Blase. Und dadurch haben sie Informationen, die sie wieder zurückbringen in ihre Ursprungsblase, die aber von den Leuten, die im Kern dieser Blase agieren, nicht so richtig nachvollzogen werden können, weil die ja im Kern sind. Die können ja die anderen Blasen gar nicht sehen. Die sind sehr fokussiert auf ihr eigenes Ding. Und jetzt kommt da also diese Person, die zwischen diesen Blasen oder Stühlen agieren kann. Und was passiert ist, dass ich dann, ich bin sozusagen der Bedenkenträger, ja. Das passte dann wieder zu dem Ding, Falk ist das schlechte Gewissen von Hip-Hop. Das ist mir ja zum Beispiel immer gesagt worden für die Juice-Kolumne, weil ich da immer Probleme beschrieben habe oder so. Mhm. Und das ist wiederum das, was ich mit Diplomatie, also eine Art Diplomat, wenn ich zwischen diesen Blasen wechsle und Informationsträger zwischen diesen Blasen bin oder Stühlen, dann bin ich ja wie so ein Diplomat. Und das ist wiederum dieses Ding mit dem Professor da und Straße da. Das ist halt, es ist erstmal ein Skill, eine Fähigkeit und die hat natürlich Folgen. Wenn ich darum kämpfen muss, jemandem zu erklären, was ich da an dem anderen Ort gesehen habe, dann beschreibt das ziemlich gut mein Leben, weil ich im Grunde seit 30 Jahren versuche, Hip-Hop-Leuten näher zu bringen, die was gegen Hip-Hop haben. Und ich versuche denen zu verdeutlichen, guck mal, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr beschreibt es die ganze Zeit alle Dinge in meinem Leben. Ich bin ja dieser Erklärbär, warum bin ich das? Weil ich es kann, weil ich den Skill habe. Aber das hat natürlich Folgen, weil ich Leute damit ja auch nerve. Ja, du erzählst immer dasselbe. Leute werfen mir vor, ich habe im Grunde eigentlich nur so eine politische Agenda, eine Ideologie. Dabei habe ich ja, es gibt eine Profilerin, die einen Podcast macht über Sensitivität und ich steige da alle 3 Monate einmal mit ein und wir drehen das um und Janet Brown heißt die Profilerin und dann interviewe ich sie über die vergangenen 3 Monate und was mir im Sektor Sensitivität, was mir da für Fragen gekommen sind und frag sie halt. Sie hat einen Begriff genutzt, den ich sehr spannend fand, der sehr gut beschreibt, was da ist, nämlich eine Art Superrealität.
Okay.
Das heißt, wenn du im Kern deiner Blase bist, hast du natürlich deine eigene Realität, die zählt für dich erstmal natürlich, das ist deine Welt. Und wenn dann jetzt jemand kommt, der in der Lage ist, aufgrund von einem Skill mehr Welten zu sehen, also mehr Blasen, mehr Stühle, und der kommt zurück und erzählt dir davon, für den bist du ja seltsam, also komisch, anstrengend. Und das beschreibt einfach ziemlich genau, was ich mein ganzes Leben lang immer erlebt habe, dass Leute halt gesagt haben, ja okay, der ist irgendwie vielleicht ganz nett, aber eigentlich nervt er, der ist anstrengend, der will immer irgendwie was, der kommt immer mit noch irgendeiner Idee und so, was soll das? Lass uns mal in Ruhe.
Das kommt mir bekannt vor auch.
Siehst du?
Ich kenne dieses, ich nenne es mal Weltenwandeln, war auf jeden Fall was ich auch sehr, sehr früh gemacht habe, weil ich auch was man gar nicht so denkt, weil man jetzt so meine Mucke hört und alles, bin ich ja auch einfach in so einer ganz anderen Bubble groß geworden so und mit Leuten, die dann vielleicht Gangster wurden und so weiter und so fort, genauso wie auf dem Gymi. Also ich war irgendwo da dazwischen und habe recht früh gemerkt, dass ich, wenn ich so nicht Diplomat da werde, aber wenn ich eine sehr gute Kommunikation entwickle, dass ich auf beiden Seiten sprechen kann und auch mit beiden an einem Tisch, weil die Schwierigkeit ist dann, weißt, wenn ich mit meinen Kenneck-Freunden von damals rumhing und da reinrutsch und dann auf dem Gymi dann so tue, als wäre ich, oh, ich prokrastiniere und benutze solche Worte, hallo, dann ist es ja so ein Charakter auseinanderschneiden und plötzlich bin ich niemand mehr, weil bei den einen gebe ich vor, der zu sein, bei den anderen der, so dass ich relativ früh das umgedreht habe und halt bei meinen Gangsterfreunden prokrastiniert habe und im Gymi halt das umgedreht habe. Dann habe ich gemerkt, okay, das geht irgendwie auch nicht. Das ist nur so, ich will Opposition sein. Und dann habe ich relativ früh so angefangen, eine Sprache zu entwickeln, die auch beide an einem Tisch irgendwie haben kann und das vereint. Aber es hat viele, viele Jahre gedauert, dass ich das irgendwie auch für mich checken konnte, dass ich da irgendwie dazwischen bin und dass ich nicht das eine oder das andere auf der Fahne habe. Und deswegen dieses Zwischenweltenwandeln und so ein Stück weit auch Erkenntnisse von dem einen ins andere reinführen oder so, das habe ich auf jeden Fall auch mein Leben lang, glaube ich, gemacht oder mache es auch immer noch.
Also das Ding ist halt, dass für die individuellen Blasen sind diese Menschen wichtig, weil sie eben diese Informationen von der einen zum anderen und hin und her tragen, weil es ja, also man kann dafür auch Begrifflichkeiten benutzen wie Brückenbauer oder deswegen sind solche Menschen auch sehr ideal geeignet, Mediatoren zu sein, zu vermitteln zwischen unterschiedlichen Menschen.
Oder Sozialarbeiter, hat ja sofort so Sozialarbeiter-Swag auch.
Genau. Und das hängt damit zusammen, dass man halt tatsächlich in der Lage ist, alle Parteien zu verstehen. Also selbst die krudesten und schwierigsten und auch ekligsten Dinge, die man sich so vorstellen kann, die kann man verstehen. Und genau deshalb, das ist das Faszinierende, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, passt das auch bei Janet Brown super rein als Beruf, weil das theoretisch einer der ersten Berufe ist, wo das ja anerkannt und auch gefordert ist, im Sinne von, da kommt jemand, der in der Lage ist, Serienkiller zu verstehen und die aus kleinsten Details heraus zu beschreiben und zu analysieren. Und der Punkt ist, in früheren Jahren gab es ja immer mal wieder auch so Geschichten, wo gesagt wurde, okay, die Polizei trifft sich jetzt mit einem Hellseher oder einer Hellseherin oder sowas, ja. Und du guckst jetzt von außen an und denkst dir so, ja, was soll dieser esoterische Quatsch und bla bla. Auch hier ist es so, ich habe gemerkt, dass in meinem Leben auf jeden Fall ich nicht richtig reinpasse. Ja, egal wo, ich passe nicht so richtig rein.
Weil du so gesagt hast, dass du dich immer so gefühlt hast wie der komische Vogel, wie das Alien, das nicht andockt, ob das in der Vergangenheit verortet ist oder ob es dir immer noch so geht.
Nee, das ist so, das war so und ich weiß inzwischen, dass das auch immer so sein wird. Und es ist auch okay, das Ding ist ja, dass ich damit auch meinen Frieden gemacht habe, also muss, ja, du bist ja sozusagen gezwungen und ich glaube, je älter man dann auch wird, desto leichter fällt es auch einem generell Frieden zu machen, aber es hat mir nochmal zusätzlich sehr geholfen zu verstehen, dass ich aufgrund von einer wissenschaftlich belegbaren und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, sehr, sehr logischen, ja, man muss es so sagen, biologischen Konstellation, so bin, wie ich bin.
Okay, du konntest dich so erklären. Also du hast so...
Genau, weil vorher habe ich halt andere Erklärungen. Ich wollte ja immer wissen, was los ist. Und wenn ich dann sowas gefunden habe, wie Horoskope zum Beispiel, ja, da habe ich dann, als ich angefangen habe, mich näher damit zu beschäftigen, und das ist auch schon 25 Jahre her oder so, als wirklich als Jugendlicher, fand ich das interessant, dass da Erklärungen und Zuschreibungen drin waren, die sehr, sehr gut auf mich gepasst haben. Und dann, das Ding war nur, es war mir nicht wissenschaftlich genug. Das heißt, ich habe zwar gern darüber geredet, weil es mir irgendwie so emotional, seelisch schon geholfen hat, aber es war halt so, ja, okay, es gibt halt keine fundierten Beweise dafür. Dann
guter alter Ratio-Mensch.
Genau, dann ist was anderes noch in mein Leben getreten und zwar 12 Monkeys. Den hast du auch gesehen. Und da gibt es diese Psychologin und die hält einen Vortrag, weil er ist ja ein Zeitreisender und sie hält einen Vortrag über einen Soldaten, der im Ersten Weltkrieg angeschossen wird und der fängt an, was von Seuchen zu brabbeln und bla bla. Und das ist ja er. Und dabei erwähnt sie eine Sache, nämlich sie sagt, ein Cassandra-Syndrom ist, glaube ich, die Übersetzung, die sie in dem Film benutzt haben. Und das hat mich so getriggert. Was geht da ab? Und dann habe ich das gegoogelt, wie ich das öfter mache, so wie auch das zweite Konzil von Nicea, das ist irgendwie aus diesem John Brown-Ding, das musste ich dann auch googeln und seitdem weiß ich, dass die Bibel ein Kanon von Büchern ist, was man auf Konferenzen miteinander beschlossen hat. Das hat mir dann auch nochmal so ein bisschen so, ups, okay, das ist Religion, eigentlich ist es Politik, aber egal. Also das Cassandra-Syndrom, das fand ich auch total faszinierend, weil Cassandra ist eine Hellseherin gewesen und der Halbgott Apollo hat sich in sie verliebt und sie hatte aber keinen Bock auf ihn. Und er konnte ihr die Kraft nicht wegnehmen, weil er nur ein Halbgott war, und konnte sie aber verfluchen. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, allen Menschen, denen du in Zukunft sagst, was du siehst, werden dir nicht glauben. Und da habe ich so gedacht, boah, krass, das bin ich. Weil immer, wenn ich mit Leuten geredet habe und denen gesagt habe, guck mal, das und das ist so und das ist die Lösung. Und dann haben die mir 2 Wochen später erzählt, dass sie wieder Scheiße gebaut haben. Und die haben sozusagen nichts gelernt. Sie sind sozusagen in so einer Schleife gewesen. Und ich bin total daran verzweifelt, weil ich gemerkt habe, niemand hört mir zu, niemand glaubt mir, niemand. Also ich bin sozusagen deren emotionaler Mülleimer, ja. Die können das bei mir auslassen. Das ist dieses Mediator-Ding, toll. Aber ich habe gar keine.
Das kein Benefit, das passiert nichts.
Ja, ich kann nicht.
Das ist kein Hebel.
Es hat gar keinen Sinn, dass ich was sehe. Es hat gar keinen Sinn, dass ich eine Lösung habe. Und das ist total frustrierend. Das nennt man halt inzwischen, also Cassandra-Syndrom, um dieses Phänomen zu beschreiben, ist aber am Ende ja auch nicht krass wissenschaftlich, sondern ist ein Mythos, der mir emotional ein bisschen geholfen hat. Und seitdem ich dieses Sensitivität-Thema mich damit beschäftige, kann ich halt sagen, wow, okay, krass. Es gibt eben diesen biologischen offensichtlich Zusammenhang, diesen Skill, diese Fähigkeit. Sie ist neurologisch erklärbar, nachweisbar, belegbar. Und das passt mir natürlich voll rein, weil ich ja eben genau, du hast gerade Ratio, der gute alte Ratio-Mensch, ja, das ist genau...
Verstandsmensch, der verstehen will.
Genau, der oberste Führer ist der logische Zusammenhang. Und das ist eben, das kommt auch schon wieder durch diese Sensitivität. Und das hat mir wahnsinnig geholfen zu begreifen, erstens, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht falsch, ich verstehe mich selber besser. Plus, ich kann jetzt auch viel besser andere noch verstehen und auch sehen. Also zum Beispiel, guck mal, du und ich kennen uns seit 15 Jahren oder so.
Sowas, ja.
Was ich dann bemerkt habe, ist, dass sensitive Menschen ziehen sich untereinander, wenn sie noch nicht wissen, dass sie sensitiv sind, ziehen sie sich an. Das ist eben dieser Faktor, dass...
Sagst du, wir ziehen uns an?
Ja, wir ziehen uns an im Sinne von, es klickt halt automatisch. Wir können uns sofort 5 Stunden unterhalten und fühlen uns verstanden. Und wenn du das hast, bist du ja sozusagen auf den...
Also um da kurz einzuhaken, ja. Ich habe echt mit, also wenn wir schon so sprechen, ich habe mit deiner Figur und deinem Ratio, mit deinem roboterhaften Wesen, lass es mich so sagen, mit deinem Cyborg-Wesen, ich habe es nicht verstanden. Nach welchen Gesetzen funktioniert denn der so? Also es war nicht so, dass ich direkt so ein Verständnis hatte und gedacht habe, ah, okay, da sehe ich mein eigenes weirdes Wesen drin, sondern ich dachte so, Junge, so funktioniert der, interessant, so krass, aber ganz weit weg von mir. Also um das zu sagen, weil du so gesagt hast, dass man sich da sofort irgendwie erkennt, ja, oder so anzieht.
Ja, aber warte, ich weiß, was du meinst, aber das ist der Unterschied zwischen der Privatperson und der beruflichen Person. Und das hatten wir tatsächlich zum Einstieg dieses Podcasts, nämlich wenn ich beruflich mich mit jemandem unterhalte, muss ich ja bestimmte Parameter bedienen. Mhm. Ich muss darauf achten, es geht um Zeitkontingente, ich brauche bestimmte Aussagen oder ich wünsche mir bestimmte Aussagen. Und dementsprechend agiere ich ja etwas, ich sag mal, unnatürlicher als jetzt die Privatperson. Und ich bemerke das ja auch selber, dass es Menschen gibt, die denken, dass sie mich einschätzen können aufgrund meiner Interviewtätigkeit. Aber sehr oft sage ich ja in Interviews oder inzwischen hat sich das geändert, aber früher, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, früher war das ja so, dass ich eigentlich nur daneben gesessen habe und abgefragt habe, was meinen Gast eigentlich bewegt. Also mir ging es ja immer darum zu gucken, was ist das für ein Mensch?
Du meinst, dass deine öffentliche Persona so ein Zerrbild von deiner richtigen Persona
ist? Ja, natürlich. Das ist ja bei dir nicht anders.
Natürlich, na klar.
Ne? Man sieht ja immer nur einen Ausschnitt von dir in der Öffentlichkeit.
Das ist nur eine Projektionsfläche, voll, absolut.
Und dann kommt noch genau diese Projektionsflächengeschichte dazu, dass Leute Dinge in dich hineininterpretieren, weil sie es auch gern möchten. Und dementsprechend, die private Person ist natürlich, also Leute denken oft, dass ich Meinungen habe, die ich gar nicht habe. Das ist die Projektionsgeschichte und die sind dann wahnsinnig enttäuscht, wenn ich mal als ich dann auftrete. Das ist ja in den letzten Jahren auch sehr viel stärker. Daraus resultierten auch die ein oder anderen Konflikte und es gibt Songs, auf denen ich gedisst werde.
Ist jetzt? Wo hast du Name-Drop-Diss?
O-Ton Sido. Sido hat ja mich und Steiger vor ein paar Jahren auf einem Song gedisst.
Wie geht die Line?
Ich kann mir ja nie Rap-Lines merken. Es war ungefähr so, dass... Ich muss kurz überlegen, ob Steiger meinen Penis im Mund hatte oder andersrum. Ich glaube, ich hatte Steigers Penis im Mund.
Ja, ich wünschte, ich hätte nie gefragt. Ich will es nicht hören, dass du es auf so eine nüchterne, normale Art sagst. Man, das ist auf jeden Fall
perfekt. Ja. Also ich weiß nicht, hatte Steiger meinen Penis oder
seinen
Mund?
Ja, also, genial, das so zu erklären.
Es ging auf jeden Fall um Fellatio zwischen uns.
Und, okay.
Dass man uns nicht glauben soll. Und da kamen natürlich ganz viele Fragen, wieso, was ist da los? Weil ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher hatte ich noch so ein Special, wo Sido, wo ich einen Livestream zu einem Album von ihm moderiert hatte und so. Und da haben wir uns offensichtlich noch ganz gut verstanden. Also was ist da los? Und dann hat er ja in einem Juice-Interview gesagt, dass er ein Problem mit Steiger und mir hat, weil wir inzwischen über Hip-Hop hinaus in Medien stattfinden und weil wir schlecht über Hip-Hop reden. Okay. Und wir müssen Hip-Hop immer verteidigen. Egal was.
Hat sich verraten gefühlt. Oder er hat, genau, er hat Hip-Hop von euch verraten gefühlt.
Absolut. So. Okay. Und das Ding ist halt, Leute sind dann enttäuscht, wenn ich in der Öffentlichkeit sozusagen als ich selber meine Meinung sage, weil sie durch die Interviews immer gedacht haben, dass ich alles abwinke, was ich da so gesagt bekomme, was aber eben nicht so ist. Und das, was schlecht ist, das benenne ich auch als schlecht. Und das, was gut ist, genauso.
Zudem nochmal eingehakt bei dem Sensitivitätsding.
Ja.
Gibt es da so wie so eine Skala? Ich glaube, du hast es mal durchscheinen lassen. In einer der 5 elendslangen Voicemails, die du mir zu dem Thema geschickt hast, danke nochmal dafür. Das war wirklich sehr informativ. Aber ich
du kannst sie ja jetzt schneller machen.
Genau, ich habe sie auf schneller ablaufen lassen, damit ich da durchkomme. Hast du das, glaube ich, schon so anklingen lassen? Weil für mich ist so die Frage, okay, wie vieles würde ich zum Beispiel, ich kenne diese Begriffe von hochsensitiv und das ganze Zeug, das kenne ich nicht so. Ich kenne halt Begriffe wie autistisch, wo man halt nicht Sachen aufnehmen kann und so sehr in der eigenen Welt ist. Ich kenne auch den, wenn wir da noch weiter in die Richtung gehen, so Savants, die irgendeinen Superskill haben, die sich irgendwas einprägen und dann Rom zeichnen können, nachdem die drüber geflogen sind. Aber die können halt nicht über die Ampel gehen und all diese Eindrücke.
Ja.
Die halt im Straßenverkehr zum Beispiel, weil es ist ja so gesehen überkrass, was unser Gehirn hinbekommt, was wir einfach machen. Ja. Weißt, wir sitzen im Auto, wir schalten, wir sehen alles, ob jemand über die Straße gehen will. Das sind so viele Informationen, die das Gehirn verarbeitet und das ist für unsere Welt normal. Wenn aber einer diese ganzen Skills auf einen Punkt konzentriert hat, durch seine Lupe, durch sein Brennglas auf einen Punkt, wie zum Beispiel, er kann sich alles merken, dann sind wir so, oh, guck mal, sein Gehirn funktioniert richtig krass gut. Und das finde ich, also das sind zwei Sachen, die mir so bekannt sind. Und jetzt, wenn wir davon aber so in die andere Richtung gehen, also von Savant zurück zu Autist und dann zu so sensiblen Menschen, gibt es da auch so eine Auffächerung?
Also ja, es gibt definitiv graduelle Unterschiede. Es gibt auch Skalen, es gibt auch unterschiedliche Typen. Ich muss sagen, dass ich bin jetzt kein 1000 Fachexperte dafür. Ich bin sozusagen selbst mich am Einarbeiten in dieses Thema. Dabei hilft mir unter anderem eben auch der Podcast von Janet Brown, der heißt Sensitiv Erfolgreich. Mhm. Der Mann, der beides kann. Die Subline ist auch deshalb da, weil dieses Thema natürlich, wenn es Männer betrifft, stark tabuisiert ist, weil Männer, die sensitiv sind, du hast schon mal den Punkt mit dem Wort sensibel.
Ja.
In Deutsch ist dieses Wort sensibel automatisch mit Schwäche.
Sensibelchen, ja.
Genau. Es ist mit Schwäche, mit
richtig,
ja, voll.
Bart einlassen.
Also ich guck mal, das ist zum Beispiel
auftragen. Da kommen Leute so, komische Klischees von einem nicht männlichen Mann, die sofort so plattgetreten werden. Und genau, und da können wir auch direkt auch mal ansetzen zu dem Song, den ich nämlich gemacht habe. Da war nämlich für mich auch der Flip, dass ich wusste, wenn man meine Musik kennt, wenn man auch das Album hört, der Track, über den wir reden, ist Track 7, also man hat 6 Tracks davor gehabt und man sagt mir das nach, man weiß, da wird über Gefühle gesprochen, da kann auch mal leise Töne sein, da kann auch mal eine Unsicherheit kommen, Songs wie Unperfekt haben auch schon so gezeigt, dass so eine Reflexion am eigenen Charakter auch in so eine Schwäche reingehen kann bei mir, sprich erfülle ich sehr viele Kriterien, dass man mich auch schnell Sensibelchen oder sowas nennen kann,
und
mir das so anziehen kann.
Genau.
Umso mehr wollte ich bei dem Song so mal klarstellen, was für mich sensibel heißt. Und deswegen ist es auch der lauteste, aggressivste, unangenehmste, unsensibelste Song auf meinem ganzen Album. Und der sticht raus wie ein Überpeak. Und man denkt, wieso ist das jetzt plötzlich drauf? Wir haben uns doch auf was anderes geeinigt, Meckes, so. Und genau das habe ich auch gebraucht. Ich wollte ihn auch so nennen. Ich wollte auch, dass man wenn man das liest, okay, jetzt kommt noch so ein Ding, das heißt zu sensibel, so, hey, jetzt hör doch mal auf, so. Und dass man unter diesen Vorzeichen das anhört, weil dann knallt es nämlich noch mehr rein. Also so war meine Idee.
Der Gag ist ja eigentlich, sensibel bedeutet ja auch empfindlich, auch so ein Wort für, ja, du bist ja so empfindlich wie so ein Diss. Dabei würde ich es viel eher, wenn dann überhaupt, benutzen wie so, weil es geht um Sensorik, es geht um Hören, Schmecken, Sehen und alle diese Informationen, und da sind wir auch bei diesem Autismus-Thema wieder, die laufen ja in dich rein, die ganze Zeit. Selbst wenn du, jeder kennt das jetzt, wenn man in einem Café sitzt, oder bald wieder, wenn man in einem Café sitzt und sich mit seinem Gegenüber unterhält, dann hört man, also man, natürlich sind 1000 Leute mit im Raum, die quatschen auch alle, aber man hört nur die Person, die einem gegenüber sitzt. Es kann aber passieren, dass ein Schlüsselwort oder so vom Nachbartisch die Aufmerksamkeit darüber zieht und dann bist du, obwohl du der Person noch zuhörst und in die Augen guckst, hörst du dann plötzlich zu, was die anderen sagen und kannst es abtrennen und hörst plötzlich die Person, die vor dir sitzt, nicht mehr. Das heißt, du kannst die Sensorik steuern und genau das ist der Unterschied am Ende zu bestimmten Formen des Autismus, weil da läuft alles ungefiltert rein. Und deswegen können die auch nicht gefiltert Sachen wieder rausgeben. Oder ein Savant, den du genannt hast, die Inselbegabten, da läuft eine Information so perfekt rein, aber bei dem Rest funktioniert
kaputt, sind die Kanäle kaputt, ja.
Genau.
Wo du das so sagst, ich habe manchmal auch den, manchmal kommt das auch in so einen Modus bei mir, dass ich das sowieso gleichzeitig im Café sitze. Und ich höre meinem Gegenüber zu, aber ich höre auch den Nebentisch. Also ich habe beide Kommunikationswege offen und dipp hier rein und da rein so. Manchmal auch sehr viel mehr. Manchmal gehen meine Filter da so komplett auf und ich versuche alles zu filtern, was passiert.
So, und da wird es nämlich interessant, weil das, was du beschreibst, sorgt ja dafür, dass du einen höheren Informationsfluss hast als zum Beispiel jemand anders, der das nicht hat. Und da sprechen wir natürlich auch über Energie, du musst das ja auch verarbeiten können und dementsprechend, da du mehr Informationen hast, brauchst du hinterher potenziell mehr Ruhe zum Verarbeiten.
Das heißt, man
zieht sich,
dass es sehr viel Akku zieht. Ja.
Man zieht sich zurück und dadurch wird man bei den anderen auch schon wieder dieser komische Persönlichkeit. Guck mal, da kommt ja das dann her, der ist so ein Sensibelchen. Jetzt stell dich nicht so an, Mac, ist so, wenn du sagst, boah, Digga, das ist mir hier gerade zu laut, ich muss jetzt irgendwie, können wir woanders hingehen oder es sind mir zu viele Menschen hier, dann sagen die anderen, wieso, ist doch alles kein Problem, jetzt stell dich nicht so an, oh, der nervt immer, der muss immer, daher kommt das, dieses Phänomen, das man damit erklären kann.
Was man ja auch schnell introvertiert nennt. So, das habe ich auch einigermaßen viel gehört, wobei mir immer klar war, dass ich im gleichen Maße halt krass introvertiert, aber auch krass extrovertiert bin. Beides. Also weißt, dass es Sonne und Mond ist. So, aber
klar, es kommt ja irgendwann auch raus.
Man sucht so Etikette, wie man halt jemand dann so beschreiben kann. Ja. Aber es ist ja immer so was Ganzheitliches, was halt mal so und mal so funktioniert und alle Anteile hat, nur manche sind mehr ausgeprägt, manche weniger.
So, und jetzt kommt, also das Ding ist, wie gesagt, mein Wissensstand ist da stetig sich noch am Aufbauen. Man entwickelt aber natürlich ja auch gewisse Theorien und Zusammenhänge. Und zwar der Punkt ist, wenn du, ich nenne das jetzt mal, gezwungen bist, aufgrund dieser Umstände dich immer mal wieder zurückzuziehen und deine persönliche Ruhe zu suchen, heißt das ja auch automatisch, dass du Zeit mit dir alleine verbringst. Es heißt, dass du das auch ganz gut kannst, weil du es ja gelernt hast, du musstest es ja tun. Und es heißt auch, in dieser Zeit, wo du mit dir alleine bist, denkst du, du bist ja nicht irgendein Idiot dann, sondern du denkst ja auch nach. Das heißt, diese Introvertiertheit, die wird ja auch gerne mit Reflektiertheit, das ist ja, das bedingt sich ja einfach, dass man sehr viel mehr über sich selber Bescheid weiß, weil man die Zeit gezwungenermaßen sich nimmt, und dann denkt man über sich nach. Im Gegensatz zu einer Person, die das nicht tun muss, die also zum Beispiel nur dauerhaft auf Action ist, ist natürlich logisch, dass der, ich nenne es jetzt mal Informationsgewinn durch die Selbstreflexion, die man da hat, dass das auf der anderen Seite nicht so vorhanden ist. Und auch hier kannst du schon wieder sehen, dass sich automatisch unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Wissensstände aufbauen. Und die sorgen auch schon wieder für Problematiken, weil wenn du von deinem Wissensstand aus der Introvertiertheit herauskommst und Dinge erzählst, und das sehe ich zum Beispiel bei dir in deiner Kunst, also zum Beispiel eine Begrifflichkeit wie der Graustufenregenbogen, alleine die Idee dahinter, finde ich krass faszinierend und hat mir geholfen. Und seitdem du das Album gedroppt hast, zitiere ich den Graustufenregenbogen grundsätzlich in allen Gesprächen, natürlich, wo er passend ist, und das ist ja sehr oft, weil für sehr viele Menschen ist die Welt am besten natürlich in Schwarz und Weiß. Das ist ja auch das, was wir da draußen sehen. Es ist immer dieses, ich möchte bitte nur eine Information oder halt dann zwei, ja, richtig oder falsch.
Ja, nein.
Und dann sag ich immer, ja, 1-0. Ja, das Leben ist aber eben in Graustufenregenbogen, und das müssen wir eigentlich akzeptieren, und das ist eigentlich auch die Schönheit des Lebens, dass nicht alles nur Schwarz und Weiß ist. Aber Graustufe macht's anstrengend.
Voll. Das sind die Zwischentöne, vor denen Leute, die Menschen gegeneinander aufwiegeln wollen oder die einfache Erklärungen spendieren wollen. Genau das wollen die ja nicht. Die wollen ja nur, dass es entweder Republikaner oder Demokrat ist. Dass man sich die Köpfe einhaut und es gar nichts dazwischen gibt. Aber es geht voll um die Zwischentöne. Und ich glaube, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich in dem Album, wo jeder Song so ein bisschen verschieden ist und auf was anderem zusammengehalten wird, dass es ein Album ist, das voll für eine Versöhnlichkeit steht und aber auch voll für Zwischentöne in einer Zeit, wo das so ein Stück weit abhanden kommt, weil halt das reißerische Motiv sehr viel besser funktioniert in der Kommunikation medial, gerade weil es halt besser scored und mehr Klicks halt kassiert, wenn es...
Ja, wir sind ja auch, guck mal, das ist ja auch so ein Ding, wir befinden uns ja auch in einer Welt, die wahnsinniges Tempo von uns abverlangt. Ja, du musst ja die ganze Zeit Dinge tun, damit du eben deine Miete zahlen kannst, damit alles läuft und funktioniert und so weiter und so fort. Und wenn dann jemand von der Seite kommt und du merkst, es ist immer wieder dasselbe Muster dahinter, der kommt also von der Seite und sagt, Moment mal, hier ist aber eine Graustufe, dann sagen die, Alter, laber mich jetzt nicht voll, ich habe keine Zeit für deine Scheiße.
Ja, ja. Ich will genau. Und dieser Overkill, der so die ganze Zeit herrscht, das war auch die Idee, den musikalisch in den
Song reinzuknallen. Ja, Mann.
Genau, und ich mache ihn mal kurz an, damit nur kurz das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, in Musik auftaucht. So war das gedacht, dass es von Anfang an Topspeed hat.
Zu sensibel, ich bin zu sensibel, ich bin zu sensibel.
Ist übrigens einer meiner Lieblingssongs von deinem Album.
Ich bin zu Danke sensibel, sehr. Deine Mutter zu ficken. Deswegen habe ich die Zeile gleich wieder durchgestrichen.
Ich fand's sehr interessant, dir auf den Wegen zu folgen und quasi rein thematisch um die Songthematik auch gar nicht so viel vorzugeben, sondern zuzuhören, mich drauf einzulassen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die anderen Podcasts dann viel, viel eher beim Song sind, Songstages haben und thematische Sachen immer nur hier und da gestriffen werden. Und jetzt haben wir eigentlich den kompletten Flip gemacht und sind gar nicht auf die einzelnen Songstages eingegangen, was bei Zu Sensibel auch gar nicht so schlimm ist, weil der war ziemlich schnell in einer Form da, wie er auch auf dem Album ist. Es gab nur eine Form davor und das ist auch das Einzige, was ich noch als Einspieler noch am Ende reinhau, bevor ich mich verabschiede. Die allererste Version von Zu Sensibel, als es noch kein Punk-Song war, möchte ich nicht vorenthalten, bevor wir das Ganze dann gleich schließen und Falk in all seine anderen Podcasts reinlassen. Ich spiele mal kurz an. Ich habe es nämlich eigentlich als so ein Song gestartet, bis mir bewusst geworden ist, dass es noch nicht unsensibel genug ist. Viel Spaß.
Zu sensibel. Ich bin zu sensibel, zu sensibel. Ich bin zu sensibel, zu sensibel. Ich bin zu sensibel, zu sensibel. Ich bin zu sensibel. Ich bin zu sensibel, deine Mutter zu.
What?
Zu sensibel, deine Mutter zu.
What?
Zu sensibel, deine Mutter zu.
What?
Zu sensibel, deine zu sensibel. Ich bin.
Wenn sich Menschen, die jetzt hier zuhören, wenn sie da Dinge erkannt haben, die sie bei sich selbst auch haben, würde ich tatsächlich empfehlen, sich mal mit der Thematik Sensitivität und Hochsensitivität auseinanderzusetzen.
Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann findet auf irgendeinem komischen Weg Falks Nummer raus und schreibt ihm per WhatsApp und dann kriegt ihr unfassbar viele Sprachnachrichten.
Ich schicke euch 30 Minuten Sprachnachrichten.
Kriegt ihr 30 Minuten Sprachnachrichten von ihm. Hey, Falk, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war eine weitere Folge von Wie der Wasserfall in den Pool kam.
Geil.
Dankeschön. Ja.
Ich danke dir, dass ich hier das mal spreaden durfte.
Sehr, sehr gerne.
Sauber.
Und hab noch einen schönen Tag.
Danke dir. Wünsche ich dir auch.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.